Diesbeck, Juli 2026. Der Brief liegt auf dem Tisch. Es ist geschafft. Carina ist es gelungen, alle Hürden des bayerischen Kultusministeriums zu nehmen. Ihr Studium im fremdsprachigen Ausland, also Schleswig-Holstein, ist anerkannt. Ihre Arbeit als Lehrerin im noch fremdsprachigeren Ausland, also Sachsen, ist auch anerkannt. Ihre Bewerbung ist positiv beschieden worden. Die Schule, zu der sie zugeteilt wurde, liegt in direkter Nachbarschaft. Und damit steht der Verbeamtung und dem Wiedereinstieg in das Berufsleben nichts mehr im Wege. Fast nichts. Nur dieser Brief. Der Brief, der jetzt auf dem Tisch liegt und Carina auffordert, ihren Beamteneid abzulegen. Und damit droht alles zu platzen. Denn die Bibel sagt doch eindeutig, ihr sollt nicht schwören. Und das steht nicht im Alten Testament. Jesus selbst sagt es in der Bergpredigt. Und damit ist doch klar, ein Christ kann in Bayern nicht Lehrer werden. Oder Richter. Oder Arzt. Oder Anwalt. Jeder Beruf, der den Eid erfordert, ist damit ausgeschlossen. Oder nicht? Das Beispiel jetzt ist völlig konstruiert. Carina hätte überhaupt kein Problem damit, einen Eid zu schwören, ebenso wenig wie die anderen Lehrer und Ärzte hier bei uns in der Gemeinde. Aber warum eigentlich nicht? Denn diese Bibelstelle, die gibt es ja wirklich. Und vor einigen Jahrhunderten sind Christen aufgrund ihrer Treue zur Schrift zu Tausenden ins Gefängnis, auf die Galeeren als Rudersklaven oder sogar auf den Scheiterhaufen gegangen, weil sie sich geweigert haben, einen Eid zu schwören. Das Thema hatte für sie eine ganz, ganz hohe Relevanz. Der Text, um den es heute gehen soll, in der Predigt über Ermutiger zum Thema ehrlich reden, der ist einer der am wenigsten beachteten Texte in der Bergpredigt, weil der für uns irgendwie nicht mehr wichtig zu sein scheint. Aber das ist ein Irrtum. Ein Irrtum, mit dem ich heute aufräumen will. Und dafür hören wir jetzt mal den Predigttext. Hier kommt Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst. Denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Das Thema Schwören, Eid, das sind Themen, die in meinem alltäglichen Leben kaum eine Rolle spielen. Was ist das überhaupt? Eine Definition wäre, ein Schwur ist ein unter Verwendung von Beteuerungsformeln feierlich abgelegtes Versprechen. Ja, ne? Schön. Und wo liegt jetzt das Problem? Warum macht Jesus hier so ein Fass auf? Und ist es heute für uns überhaupt noch relevant? Klar, es gibt den Eid tatsächlich noch erstaunlich oft, wenn man sich's mal so überlegt, vor Gericht, bei Militär, im Staatsdienst, Beamte, habe ich eben schon gesagt. Aber im Vergleich zur Vergangenheit hat die Bedeutung des Eides stark abgenommen. Durchgehende Alphabetisierung, Dokumentationsmöglichkeiten, Foto, Film, Internet, all das haben die Bedeutung des Eids deutlich kleiner werden lassen. Aber wir werden gleich sehen, dass hinter dem Thema Eid viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick denkt. Dass es hier nicht um den formalen Akt des Schwörens geht, sondern dass da ein Wert dahinter steckt, der für unser heutiges Thema elementar wichtig ist. Wenn es darum geht, dass wir unser alltägliches Leben sprechen lassen wollen, um andere Menschen zu ermutigen, das genauso zu tun, dann gehört ehrliches Reden sicher dazu. Und damit sind wir dem Wert, um den es in unserem Text geht, schon ganz nah auf der Spur. Ich möchte mir heute an zwei Schritten mit euch angucken, wie wir vom Thema Eid zum Thema ehrlich reden kommen und in welcher Wert hinter diesen Dingen steckt, um den es Jesus hier geht. Für die Predigt heute ist es wichtig und nötig, dass wir uns ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen, um die Worte Jesu richtig zu verstehen. Wir müssen da ein bisschen graben, wann Jesus das gesagt hat, was der Hintergrund dieser Gebote ist, die er zitiert, wie die Praxis in der damaligen Zeit war. Und dann, wenn wir das verstanden haben, warum Jesus das zu diesem Zeitpunkt auf diese Art sagt, schauen wir mal, was das mit uns zu tun hat. Wir beschäftigen uns jetzt seit einigen Wochen schon mit der Bergpredigt. Und auch die Stellung unseres Textes, also wo dieser Text steht in der Bergpredigt, liefert einige interessante Hinweise, wie wir diese Worte Jesu einordnen können. Ich habe euch das hier mal mitgebracht. Seht so die ersten Gliederungspunkte des 5. Kapitels des Matthäusevangeliums. In den ersten 16 Versen haben wir die Seligpreisungen und die Rede vom Salz und Licht. Dann kommt ab Matthäus 5, Vers 17, das Verhältnis der Jünger zum Gesetz. Ihr kennt diese Formulierung, die auch im heutigen Text noch drin war. Ihr wisst, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Er bezieht sich hier bis Vers 32 auf die 10 Gebote. Töten zum Beispiel, Ehebruch ist dabei. Es geht um sehr grundlegende Gebote. Und das ändert sich dann mit unserem Text. Man kann die Aussage Jesu hier natürlich auch noch mit den 10 Geboten in Verbindung bringen. Ja, Schwören hat ja auch was mit dem Missbrauch des Namens Gottes zu tun, 3. Gebot, oder dem Verbot, falsch Zeugnis zu geben, das wäre dann das 8. Gebot. Aber Jesus bezieht sich hier viel mehr und direkter noch auf den 3. Mose 19, wo es um Anweisungen für ein heiliges Leben geht. Nach unserem Text in Vers 38 redet Jesus über die Vollkommenheit. Und ich denke, das kann man auch auf unseren Text hier schon beziehen. Es geht hier nicht um das grundlegende Zusammenleben, sondern um die Sehnsucht Gottes, dass seine Kinder vollkommen sein sollen. Unser Text zeigt uns, dass das Thema Aufrichtigkeit, ehrlich leben und reden, mehr ist, als sich an irgendwelche Normen zu halten. Es geht darum, Gottes Wesen nachzuahmen, ihm ähnlicher zu werden. Also, ein hoher Anspruch, den Jesus hier stellt, der uns aber nicht dazu verleiten sollte, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, das zu sagen, naja, wenn es um Perfektion geht, habe ich eh verloren, kann ich eh nichts machen, kann ich auch gleich lassen, brauchen wir gar nicht erst anpacken. Im Gegenteil, es sollte uns anspornen, weil wir verstehen, wie wichtig Gott das eigentlich ist. Und um zu verstehen, warum Jesus das Ganze anspricht, müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Wir schauen jetzt mal, auf welchem Stand die Hörer Jesu damals waren, wie die ganze Sache gesehen haben, was denen vertraut war. Wir schauen, was die gängige Praxis zum Thema Schwören im Alten Testament war und wie Gott und sein Volk da mit dem Schwören umgegangen sind. Als erstes ist da wichtig festzuhalten, dass Gott selber immer wieder schwört. Und ich finde das ganz wichtig, um nachher die Aussage von Jesus richtig einordnen zu können. Gott schwört und das quer durch das gesamte Alte Testament. Zur Zeit der Urväter, also vor Mose, zum Beispiel in 1. Mose 22 bei Abraham. Wir finden Gott schwörend in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 95 und auch bei den späteren Propheten, Micha 7 zum Beispiel. Gott schwört und er geht mit gutem Beispiel voran. Er tut es genau so, wie er es gerne hätte. Er schwört bei seinem Namen. Das ist uns heute nicht mehr ganz vertraut. Im Namen von jemandem zu schwören, das machte die Ernsthaftigkeit deutlich. Man rief diese meistens höher gestellte Person als Zeugen und Richter an. Und wenn man dann sein Wort gebrochen hat, hat man den Namen des anderen, also das Ansehen, die Reputation dieser mächtigeren Person, in den Dreck gezogen und musste dann Rache fürchten. Und das war ein guter Grund, diesen Eid dann besser zu halten, weil man wusste, ich habe bei dem und dem geschworen, wenn ich das jetzt nicht halte, bekomme ich Ärger mit dem. Gott gebietet seinen Menschen, dass sie bei seinem Namen schwören sollen. Und eine höhere Instanz kann es dann ja nicht mehr geben. Mehr Ernsthaftigkeit bei einem Versprechen kann man sich nicht vorstellen. Und diese Aufforderung verknüpft Gott mit der Aufforderung, mit dem Befehl, den Schwur dann gefälligst auch zu halten, damit sein Name nicht entweiht wird. Ganz klar war für das Volk Israel, also in der Theorie war es klar, in der Praxis wohl leider nicht, dass sie nicht bei fremden Göttern schwören sollen, weil dann würde ich denen ja den Platz geben, dem Gott gebührt. Ja, wenn dann ist nicht mehr Gott das Höchste, bei dem ich schwöre, sondern die fremden Götter. Und Gott ist da sehr eifersüchtig, das mag er nicht. Wenn schon schwören, dann bitte bei seinem Namen. Das ganze Alte Testament ist durchzogen von sogenannten Schwurformeln. Der Herr tue mir dies und das, wenn ich das und das nicht tue. Das zeigt, wie weit verbreitet, wie gebräuchlich es war zu schwören. Auch das Gesetz selber gibt ganz viele Sachen vor, wo ein Eid, ein Schwur gefordert war. Ich erspare euch jetzt die ganzen Bibelstellen, das kann sich dann eh keiner merken. Aber ihr findet es sowohl in den Mosebüchern, als auch zum Beispiel bei Nehemia oder dem Psalm. Immer wieder betonen die Autoren der Gesetze, dass man einen Eid unbedingt ernst nehmen muss und an ihn gebunden ist. Ein paar Beispiele gefällig. Gott schwört, um seinen Bund mit dem Volk zu bekräftigen. Eine wichtige Sache. Er schwört, wenn er eine Strafe für ein gewisses Verhalten androht. Und er schwört, wenn er die Erwählung des Volkes, des Hauses David ausspricht und bekräftigt. Fazit: Im Alten Testament wurde geschworen, was das Zeug hält. Und das bedeutet doch, dass das Schwören an sich nicht das Problem zu sein scheint. Denn Gott selbst schwört im Alten Testament. Er fordert den Eid an verschiedenen Stellen. Er macht Vorgaben, wie der Eid auszusehen hat und wie nicht. Und wenn es jetzt der tiefste Wille Gottes wäre, dass seine Kinder nicht schwören sollen, dann würde er es selber nicht tun, weil wir sollen ja ihm ähnlich sein, ihm ähnlich werden. Was also ist da schiefgegangen, dass Jesus hier so eine vehemente Forderung aufstellen muss? Und dazu müssen wir uns jetzt angucken, was aus dem Schwur zur Zeit Jesu so geworden ist. Es gab damals eine regelrechte Inflation beim Thema Eid. Es wurde bei allem und bei jedem geschworen. Und selbst die Pharisäer, die es ja sonst sehr genau nahmen, haben sich da echt eine haarsträubende Praxis zurechtgelegt, um Eide nicht mehr ganz so ernst nehmen zu müssen. Die Juden liebten es, bei jeder möglichen Gelegenheit einen Schwur abzulegen, um ihre Worte zu bekräftigen, wobei sie allerlei beeindruckende Formeln verwendet haben. Sie schworen beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem, beim Tempel, beim Gold des Tempels, beim Altar, beim Opfer des Altars. Boah, Riesenworte, eindrucksvoll, vertrauenswürdig. Aber die Schriftgelehrten waren sich wohl einig, dass nur solche Schwüre wirklich bindend waren, wenn der Name Gottes darin explizit vorkam. Wenn man den Namen Gottes weggelassen hat, dann konnte man den Schwur vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Das heißt, wenn man nur beim Tempel oder bei den Haaren auf seinem Kopf, bei Jerusalem oder was auch immer schwor, dann klang das schön, gut und fromm, aber es ließ einem im Zweifelsfall so ein Hintertürchen offen. Wenn man das dann doch nicht halten wollte, na, ich habe ja nicht beim Namen Gottes geschworen, ne? Und dann gab es noch eine weitere spitzfindige Unterscheidung. Denn selbst der gewiefteste Jude war sich nicht ganz sicher, ob der Eid dann nicht vielleicht doch gilt beim Tempel oder beim Altar oder so, auch wenn der direkte Name Gottes nicht vorkommt. Also hat man versucht, noch weitere Abstufungen einzubauen. Okay, beim Altar könnte das schwierig sein, dann schwöre ich doch beim Opfer auf dem Altar. Beim Tempel, ne, das ist auch schwierig, beim Gold des Tempels. Also man hat probiert, immer noch so eine Kategorie weiter runterzukommen, ohne dass der andere es am besten gemerkt hat. Weil wenn der es gemerkt hat, dann wäre der Eid ja nichts mehr wert gewesen. Je weiter man sich also von Gottes ursprünglichem Plan, nur bei seinem Namen zu schwören, entfernt hat, umso weniger bindend wurde der Eid. Und das leichtfertige Ablegen von Schwüren, Gelübden und Versprechungen, die dann nicht gehalten wurden, wurde offenbar von den Juden kaum als Sünde betrachtet. Außer eben, wenn der Name Gottes drin vorkam. Dann war es ein Problem. Und um den anderen in Sicherheit zu wiegen, wurde es als möglichst prachtvoll verpackt. Und was hier de facto passiert ist, dass die Juden Wahrheit mit zweierlei Maß gemessen haben. Sie haben die gute Praxis des Schwurs genommen und sich so lange durchgemogelt, alles verwurstelt, bis von dieser guten Idee Gottes nicht viel Brauchbares mehr übrig geblieben ist. Mit Wahrhaftigkeit, mit Aufrichtigkeit, mit Leben im Licht hatte das nichts mehr zu tun. Das Wesen ihres Gottes war in ihrem Handeln nicht mehr sichtbar. Und das, obwohl sie sich doch so viel Mühe gegeben haben, das fromme Gewand anzubehalten. Und genau dagegen wendet sich Jesus. Und wie Jesus halt so ist, der korrigiert nicht nur ein bisschen, sondern der setzt völlig neu an. Schluss mit dieser Praxis. So, jetzt haben wir einen weiten Anmarschweg genommen, um diesen Text zu beleuchten. Ich versuche normalerweise, euch solche langwierigen Ausführungen zu ersparen, aber ich fand, heute war das wichtig, um dieses Gebot, was für uns so ein bisschen unverständlich ist, klarer zu bekommen. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Was hat dieser Text jetzt dann mit uns zu tun, die wir mutig glauben wollen, die wir mit unserem konkreten Leben ermutiger sein möchten, wenn wir ehrlich reden? Wenn wir das tun wollen, dann müssen wir schauen, was der Wert hinter dem Eid ist, hinter dem Ganzen. Durch unsere Vorbetrachtung glaube ich, es ist Aufrichtigkeit. Gott will, dass seine Kinder aufrichtig und wahrhaftig leben. Finden wir zum Beispiel in Epheser 4, Vers 25, dass wir alles Falsche und Unwahre ablegen. Und wenn wir durch und durch wahrhaftig und ehrlich sind, dann ist es nicht nötig, dass wir unsere Aussagen noch bekräftigen mit irgendwelchen Schwurformeln, Eiden oder Beteuerungsdingern. Wenn wir ganz in der Wahrheit sind, dann reicht unser Ja und Nein vollkommen aus. Ja, und Jesus stellt ja auch den Unsinn dieser Schwurformeln in Vers 36 heraus. Nicht einmal mit deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, wenn du schwörst, denn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Diese Formeln verändern nichts, sie bringen nichts. Unser Wort alleine soll ausreichen, weil wir als Ganzes in der Wahrheit leben. Und Jesus betont das ja dann in Vers 37 nochmal, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Mehr Worte braucht es nicht. Gut, in der Predigt vielleicht schon, in einem normalen Gespräch auch, aber was Jesus hier meint ist, wenn wir eine Aussage treffen, egal in welchem Zusammenhang, dann gilt unser Wort ohne Zusatz, ohne Wenn und Aber. Dann sind wir an unser Wort gebunden, als hätten wir geschworen. Das Wort eines Christen ist immer mit einem Schwur gleichzusetzen, auch ohne eine Formel. Und wir können uns also nicht herausreden von wegen, naja, ich habe das ja überhaupt nicht bekräftigt jetzt mit irgendwas. Nein, unser Wort gilt. Das Ja und Nein könnte man vielleicht auch so als eine Antwort auf eine Rückfrage verstehen. Ich erledige das. Wirklich? Ja. Und dann gilt das, weil ich es bestätigt habe. Mehr ist nicht nötig. Man könnte das vielleicht auch so zusammenfassen. Das alltägliche Reden des Christen ist bindend wie ein Eid. Ob wir nun unter Eid vor Gericht aussagen oder im Hauskreis eine Verlautbarung machen, irgendwas versprechen, beides hat die gleiche Wertigkeit bei uns, weil wir in der Wahrheit leben. Es hat die gleiche Gültigkeit, das gleiche Gewicht. Unter Christen ist es nicht möglich, Wahrheit mit zweierlei Maß zu messen. Es gibt nicht die eine Art von Aussagen, die eventuell wahr sind und die andere, die sicher wahr sind, weil ich sie irgendwie gekennzeichnet habe. Egal, was wir sagen, was wir tun, was wir behaupten, es gehört alles in diese eine Kategorie, wahr und aufrichtig. Und damit das bei den Menschen so gilt, ist natürlich eine gewisse Reputation nötig, ja, ein gewisser Ruf. Ich würde mir das so wünschen, dass wir diesen Ruf als Christen schon flächendeckend hätten. Dass wir mit Handwerkern, Nachbarn, Menschen in der Stadt reden und die uns glauben. Einfach so, weil die wissen, ey, die glauben doch an diesen Jesus. Die gehen doch an die Christusgemeinde. Denen kann man glauben. Was die sagen, stimmt immer. Das wäre so cool, weil wir wahrhaftig sind, wahrhaftig leben, ehrlich reden, glauben die uns einfach, weil wir sind. Ich vermute aber, bis dahin haben wir noch ein bisschen Weg zu gehen. Und unser erstes Übungsfeld dafür sollte die Gemeinde hier sein. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier eine Kultur der Wahrhaftigkeit? Glaubst du deinen Geschwistern hier, was sie sagen? Egal, ob du sie magst oder nicht. Egal, welche Geschichte du mit ihnen hast. Ich will den Leuten hier mit ganz viel Vorschusslorbeeren begegnen. Ich glaube dir, egal was du sagst, weil du ein Kind Gottes bist, weil du wahrhaftig und aufrichtig bist, weil du mit deinem Wesen ein Jünger Jesu bist. Und du musst mich erst durch dein Fehlverhalten vom Gegenteil überzeugen. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde so ein Raum ist, wo es keine Eide und Beteuerungen bedarf, wo wir üben können, dass unsere Rede ja, ja, nein, nein ist, wo wir lernen können, uns diese Reputation zu erarbeiten. Denn ich glaube, dass wir damit wirklich einen Unterschied machen können, dass wir Menschen damit prägen können. Und wie sieht's aus? Über die Gemeinde hinaus. Ihr merkt, dass ich in den letzten Predigten immer wieder die Gemeinde hier als einen besonderen Raum gekennzeichnet habe, in dem das, was Jesus hier fordert, auf jeden Fall sein sollte. Weil, hey, hier ist ein ganzer Haufen Kinder Gottes beieinander. Wenn es das hier nicht funktioniert, wo sind dann? Das sollte sich doch hier wohl finden lassen. Und aus diesem Übungsfeld Gemeinde geht's dann raus in die Welt, in unsere anderen Lebensbereiche, wo wir durch unsere Wahrhaftigkeit, durch unsere Aufrichtigkeit, unser ehrliches Reden Ermutiger sein werden. Wie schaut also dieser Bibeltext in unserem alltäglichen Leben aus? Erstmal vorneweg, ich bin der Überzeugung, dass man im staatlichen Kontext, bei Beamteneiden vor Gericht, bei der Vereidigung von Ärzten oder Richtern, überall da, wo ein Eid von offizieller Seite her gefordert ist, auch schwören darf, ohne gegen das Gebot Jesu zu verstoßen. Weil das die Ordnungen dieser Welt sind, in die wir uns als Christen hineinbegeben müssen. Dort zählt unsere Reputation nichts, weil der Staat das nicht unterscheiden kann. Der gibt eine Norm vor und alle sind gleich und müssen diesen Eid ablegen, egal was sie für eine Reputation haben. Schönes Beispiel dafür ist Jesus selbst. Als er vor dem Hohen Rat steht, sagt er die ganze Zeit nichts. Er verweigert die Aussage. Aber dann sagt der Hohepriester in Matthäus 26, 63, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das ist nicht nur eine eindrückliche Aufforderung. Der Hohepriester stellt Jesus hier unter Eid. Und Jesus beugt sich dem und gibt eine für ihn total nachteilige Antwort. Er bricht sein Schweigen und sagt die Wahrheit. Jesus selbst trifft hier eine Aussage unter Eid. Und wenn unser Herr das darf, dann dürfen wir das wohl auch. Also okay, das dürfen wir. Aber wie wirkt sich dann das Nichtschwören, das wahrhaftig und aufrichtig Leben, unser ehrliches Reden denn im Alltag aus? Ein paar kurze Impulse noch dazu. Keine Lügen. Klingt eigentlich nach einem anderen Gebot, zählt aber für mich ganz deutlich hier hinein. Wenn wir das Thema Eid bedenken, geht es auch um die Rolle der halben Lügen und der ganzen Lügen in unserem Leben. Das ist wie Licht und Schatten. Wenn wir über Wahrhaftigkeit reden, ist die andere Seite der Medaille eben die Lüge. Lüge taucht in ganz vielen Gewändern auf. Notlügen, Angstlügen, Halbwahrheiten, das bewusste Weglassen von Fakten, von Teilen der Wahrheit, Verzerrung von Dingen, was auch immer. Und ich weiß, dass es ganz viele ethische Gründe gibt, die auch hier ein klares Schwarz und Weiß verhindern. Aber grundsätzlich gilt, Christsein und Lüge passt nicht zusammen. Und hier sind wir aufgefordert, als mutig glaubende Christen radikal zu leben. Nur dann wird unser Reden Ja und Nein sein und nichts anderes. Und wie immer, es sollte nicht die Motivation sein, weil man das halt nicht macht, sondern weil solches Verhalten mir und anderen schadet, weil es bremst und verhindert, dass wir die Welt um uns herum in Jesu Sinne verändern. Lügen und Unwahrheiten, gebrochene Zusagen zerstören unsere Reputation bei den Menschen und verhindern, dass wir Ermutiger sind. Das nächste ist, wir sollten zu unserem eigenen Versagen stehen. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer wieder versucht bin und wo ich auch schon ganz oft auf die Nase gefallen bin. Wo ich mich selbst durch kleine Lügen besser dastehen habe lassen, als es eigentlich ist. Ich versuche, durch Unwahrhaftigkeit eigene Fehler zu vertuschen. Kleines Beispiel, ich habe den Auftrag, in irgendeinem Amt anzurufen und eine Information zu erfragen. Nach einer Woche werde ich gefragt, Chris, hast du denn schon da angerufen, was haben die denn gesagt? Die ehrliche Antwort wäre gewesen, vergessen. Tut mir leid, hole ich nach, dann sollte ich es auch direkt nachholen. Und dann ist gut, würde mir keiner für den Kopf abreißen und fertig. Was mache ich aber oft? Ja, ich habe da angerufen, paar Mal, aber die Ämter, ganz schreckliche Öffnungszeiten, weißt du ja, dann haben sie Öffnungszeiten, dann gehen sie nicht ans Telefon. Also, ich bleib dran, okay? So ein Blödsinn, das kann doch nicht sein. Wie gesagt, niemand reißt mir den Kopf ab, wenn ich einen Fehler mache. Zu meinem Fehler zu stehen, das wäre der richtige Umgang. Dann würde ich wieder Klima prägen. Hier kann man aufrichtig sein und Fehler machen. Und dann sind da noch die gebrochenen Versprechen. Die fallen ja nochmal in eine andere Kategorie rein als Lügen. Aber es gehört hier mit rein. Wenn wir unser Wort brechen, dann verlieren wir die Reputation der Wahrhaftigkeit. Wenn du sagst, du hilfst jemandem, dann tu es auch. Wenn du etwas zusagst oder andersrum, wenn du sagst, du lässt etwas, dann müssen wir unseren Worten auch Taten folgen lassen. Und das bedeutet dann auch vor allem, dass wir zuerst denken und dann reden. Das ist grundsätzlich erstmal eine gute Idee, aber hier wirklich unerlässlich. Wenn du etwas gefragt wirst, gebeten wirst, dann antworte nicht sofort. Wäge ab, ob du deinen Worten wirklich Taten folgen lassen kannst und willst. Und dann antworte. Dann wird dein Gegenüber auch mit einer negativen Antwort leben können, weil er weiß, ey, wenn es ihm möglich gewesen wäre, dann hätte er es bestimmt auch gemacht. Ist in Ordnung. Und du wirst verlässlich. Und das ist gerade auch eines meiner Kampffelder mit meinen Kindern. Der Standardsatz von meinen Kindern ist gerade, Papa, vorlesen, Papa liest uns ein Buch vor. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich sage, ja, gleich, ja, mache ich gleich. Um dann zu merken, nee, ich habe die Zeit überhaupt nicht oder die Lust nicht oder ich schaff's jetzt nicht mehr. Und meine Kinder sind enttäuscht. Zu Recht, denn ihr Papa ist nicht verlässlich. Er hat doch eben gesagt, er liest vor. Und ich ringe darum, das zu ändern, mir vorher zu überlegen, was ich antworte und dann meinen Worten auch wirklich Taten folgen zu lassen. Ich will doch ein verlässlicher Vater sein. Und das kann ich jetzt auf alle Bereiche meines Lebens übertragen. Ich will ein verlässlicher Ehemann sein, Freund, Pastor, Kollege, Jünger Jesu. Wie sieht es bei dir aus? Ist dein Ja ein Ja und dein Nein ein Nein? Wenn das alles in deinem Leben verankert ist, dann bist du ein Hort der Verlässlichkeit und der Zuverlässigkeit. Das wäre das Ergebnis, wenn wir die Worte Jesu hier radikal befolgen. Wenn Menschen wissen, dein Wort zählt, dass man sich auf dich verlassen kann, dass das, was du sagst, dem entspricht, was du tust, dass Gespräche bei dir gut aufgehoben sind, dass man bei dir einfach weiß, woran man ist. Wie sieht's aus mit deiner Reputation? Wissen die Leute, dass du so bist? Bist du so? Oder gibt's da noch Nachholbedarf? Wie sieht es aus bei dir mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit? Lasst uns unser Feuer leuchten lassen, dadurch, dass wir keine Eide nötig haben, sondern ganz und gar wahrhaftig sind, hier in der Gemeinde und bei den Menschen um uns herum. Amen.